Gott offenbart sich uns Menschen. Das tut er ja schon seit dem Anfang der Schöpfung. Er macht es immer wieder. Er macht das durch Jesus Christus. Er hat zuvor durch viele Propheten geredet. Und nach Jesus tritt der Heilige Geist sehr sichtbar und bleibend in unseren Raum hinein. Und auch er hat diese Aufgabe, übernimmt diese Aufgabe, uns Gott zu offenbaren. Oder Gott selbst offenbart sich in dem Heiligen Geist. Wir haben gestern ja als Gemeinde in Hain-Ollendorf hier das Tauffest gefeiert. Und Pfingsten und Tauffest haben wir gemerkt, oder wissen wir ja schon seit Pfingsten, dass das wunderbar zusammenpasst. Das war ja die Auswirkung dieses Stromes, dass auf einmal in vielen Herzen dieses Licht anfing zu leuchten, dass über 3000 Seelen Jesus angenommen haben und das auch bekannt haben in der Taufe, dass Jesus ihre Sünden vergeben hat. Und heute feiern wir Pfingsten und das Abendmahl. Und vielleicht mag es einem so gehen, dass man sagt, ist das jetzt eine Einheit oder ist es eine gewisse Spannung, dass wir hier zwei Ereignisse in einem Gottesdienst haben. Bei der Einsetzung des Abendmahls spricht Jesus viel über Pfingsten. Er spricht nicht nur über den Moment, in dem der Heilige Geist ausgegossen wird, der ja noch den Jüngern bevorsteht. Er spricht und erklärt seinen Nachfolgern viel über die Arbeit des Heiligen Geistes, über das Wesen des Heiligen Geistes. Und er zeigt ihnen auch, welche eine Einheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist besteht. Wir haben ja in der Bibel das Wort Dreieinigkeit nicht. Aber das ist ein Wort, was uns, denke ich, als gläubigen Menschen sehr geläufig ist, weil es das zum Ausdruck bringt, dass wir vom Vater, von Gott dem Vater sprechen, von Gott dem Sohn und von Gott dem Heiligen Geist. Und dennoch sind das nicht drei verschiedene Personen, sondern es ist der allmächtige Gott. Das, was unsere Logik nicht zu fassen vermag, das kann unser Herz aber glauben. Ich möchte jetzt einen Text oder einige Verse lesen, in denen Jesus über den Heiligen Geist spricht und sagt, welches sein Wirken und welches seine Aufgaben sind und wie er die Jünger darauf vorbereitet. Ich werde jetzt weniger auf das Ereignis viel zu sprechen kommen, was in der Apostelgeschichte beschrieben ist, was Willi auch schon gelesen hat. Aber die Zeit vorher, circa 50 Tage vorher oder ein bisschen mehr wie 50, es war ja kurz vor, beziehungsweise genau 50, es ist ja das Passafest, was sie gefeiert haben. Und Jesus setzt ja in diesem Zusammenhang das Abendmahl ein zum Gedenken an ihn. Und ich möchte aus Johannes 14 lesen. Wer seine Bibel dabei hat, schlag die bitte auf. Johannes 14, ab Vers 15 möchte ich lesen. Das ist ja, die ganzen Kapitel danach beschreiben ja, was Jesus so zu seinen Jüngern sagt. Während dieses Abends, als sie zusammen das Passa feiern und er das Abendmahl einsetzt. Ich lese ab Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Was erfahren wir in diesem kurzen Text allein über den Heiligen Geist? Er wird hier mit einem Wort benannt oder bekommt hier einen Titel. Jesus nennt ihn so und sagt, er ist der Beistand, der andere Beistand. Und mit diesem Anders ist nicht gemeint ein komplett jemand anders, sondern jemand anderes nach der gleichen Art wie ich. Also auch in diesem Wort vom Griechischen her kommt hier die Ähnlichkeit oder die Gleichheit von Jesus und dem Heiligen Geist schon zum Vorschein. Das liest sich aber so in dem deutschen Text nicht einfach heraus. Aber es heißt hier, er ist der Beistand. Er ist der Parakletos, der zu Hilfe Herbeigerufene. Es ist derjenige, der tröstet, der ermahnt, der berät, der Fürsprache einlegt, der sich verwendet. Wir lesen das in der Bibel, dass Gott von sich sagt und sich so beschreibt und sagt, ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet. Das ist Gott. Und so ist die Wesensart des Heiligen Geistes hier beschrieben, dass er ein Beistand, ein Tröster ist. Im Römer Kapitel 8 heißt es, es gibt diese Zeiten bei uns Gläubigen, dass wir manchmal nicht wissen, was wir beten sollen. Und dann heißt es, dass der Heilige Geist uns aufhilft in unserer Schwachheit und sich für uns verwendet mit unaussprechlichem Seufzen. Unser Gestammel, unsere Worte, von denen wir manchmal sagen, ich weiß manchmal gar nicht, was ich beten soll. Vielleicht gibt es auch die Situation, Menschen schämen sich, öffentlich laut zu beten. Sie sagen, wenn andere beten, dann klingt das so gut. Aber wenn ich erst anfange, dann weiß ich nicht, wie ich zum Ende kommen soll. Eine Ermutigung, dieser Beistand, der Heilige Geist, ist genau dafür da, dass er unser Gestammel übersetzt und dass er sich selbst verwendet vor dem himmlischen Vater. Er ist der Beistand, der sich für die Seinen verwendet. Er wird vom himmlischen Vater gesandt. Jesus sagt, ich werde meinen Vater im Himmel bitten und er wird ihn senden. Es geht nach Gottes Plan. Erst wurde Jesus gesandt, oder viel vorher ja auch schon, was ich erwähnte, dass Gott sich in anderen Dingen offenbart, durch Träume, durch Visionen den Einzelnen, durch Propheten, denen er eine Botschaft aufs Herz legt und so weiter. Und dann heißt es, in der letzten Zeit hat Gott zu uns geredet, vorrangig und vortrefflich oder vorwiegend durch den Sohn. Und den Gott ja auch der Vater gesandt hat. Und jetzt sagt Jesus, ich werde gehen und ich werde den Vater bitten und er wird den Heiligen Geist senden. Jesus, nachdem er am Kreuz hing oder als er am Kreuz hing und das Werk der Erlösung komplett gemacht hat, sagte er, es ist vollbracht. Sein Auftrag war erfüllt und er stieg auf zum Himmel und somit beginnt die Zeit oder läutet er die Zeit der Gemeinde ein und er sendet den Heiligen Geist. Es heißt ja über den Heiligen Geist auch, dass er bei euch bleibt und in euch sein wird. Dass der Heilige Geist auch im Alten Testament mit und in den Menschen wirksam war, das berichtet uns die Bibel ja sehr, sehr deutlich. Für bestimmte Aufgaben wurden Menschen mit dem Geist Gottes ausgerüstet. Wir lesen sogar, dass es Menschen gab, von denen Gott auch den Geist wieder weggenommen hat. Und so ist seit Pfingsten das der große Unterschied, dass der Geist Gottes bei den Seinen ist und bleibt. Das heißt ja, er bleibt bei euch in Ewigkeit. In 1. Korinther 6, ich werde die Verse jetzt nicht lesen, aber zum Ende des Kapitels heißt es, Paulus spricht zu erlösten Kindern Gottes und sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Es ist nicht mehr ein Gebäude. Er sagt, ihr, der vergängliche, der sterbliche Körper des Menschen, von dem die Korinther auch meinten, es ist egal, was wir damit machen, weil das ist quasi das Böse. Der Geist ist erlöst, aber der Körper, das ist das Schlechte, das Sündige. Und sie sind zu der Schlussfolgerung gekommen, man könne damit machen, was man wolle. Aber Paulus rückt das zurecht und sagt, dieser euer sterblicher Leib, er ist jetzt der Tempel, die Wohnung des ewigen Geistes Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ergreift Besitz von dem wiedergeborenen Kind Gottes. Und genau genommen ist er ja dieses neue Leben, er ist der Ursprung dieses neuen Lebens, er ist der Same, er ist die Quelle, aus dem heraus Menschen neu geboren werden. Er ist der Geist der Wahrheit, heißt es hier. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und der sündige Mensch, die Welt, kann den Geist Gottes nicht empfangen. Paulus sagt, dass der natürliche Mensch ohne Gott nichts, aber auch gar nichts vom Geist Gottes wahrnimmt und vernimmt. Wenn ein Mensch vom Reden Gottes und vom Wirken des Heiligen Geistes etwas wahrnimmt, dann ist das immer ein Gnadengeschenk Gottes. Du kannst jahrelang den Gottesdienst besuchen als unerlöster Mensch. Du kannst sogar die Bibel lesen. Aber wenn Gott dir nicht die Augen öffnet, wenn er dein Herz nicht weit macht, dann verstehst du gar nichts. Wir hatten mal ein Gespräch mit einem Kollegen und der sagt, ich verstehe gar nichts. Ich sage, ist das denn so kompliziert geschrieben? Das war eine Bibelübersetzung im heutigen Deutsch. Sagt er, aber ich kann tun und machen, was ich will. Ich kann es nicht, ich verstehe gar nichts. Jesus sagt seinen Jüngern, dass genau hier die Arbeit des Heiligen Geistes geschieht, nämlich Menschen zu überführen, ihnen die Augen zu öffnen, ihnen das Herz weit zu machen, dass sie vom Unglauben zum Glauben kommen können. Das können wir keinem eintrichtern. Und Menschen, Eltern, die das wissen, die vielleicht die Erfahrung haben, dass sie Kinder im Haus haben, die sie lieben, die sie erzogen haben wie jedes andere Kind. Aber da ist jemand bei, der glaubt Jesus nicht und er ist nicht Kind Gottes. Du kannst ihm geistliches Leben nicht einhauchen. Du kannst nicht geistliches Leben bewirken. Das ist Arbeit des Heiligen Geistes. In Johannes 16, Vers 8 bis 11 heißt es folgendermaßen. Und wenn jener kommt, und Jesus redet immer noch über den Heiligen Geist Gottes, dann wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Die Bibel spricht über Sünden, aber dann spricht sie auch über die Sünde und sagt, die Sünde ist, dass sie nicht glauben. Das ist genau das, was die Juden gemacht haben und wo Jesus sagt, wo es heißt über Jesus, er ist gekommen in sein Eigentum, aber die Seinen, die nahmen ihn nicht auf, die haben es abgelehnt, ihm zu glauben. Sie haben sich entschieden, nicht zu glauben. Es ist die Sünde, für die die Menschen verloren gehen, weil sie Jesus nicht glauben, weil sie ihm nicht vertrauen, weil sie nicht anerkennen, dass er der Herr ist über alles, was Rang und Namen hat. Es heißt hier, dass der Heilige Geist Menschen davon überführen wird. Und wenn Gottes Geist in deinem Leben Sünde aufdeckt, dann kannst du dankbar sein. Es ist immer unangenehm, an Sünden erinnert zu werden. Und vielleicht verdrängen wir das lieber. Wenn Gottes Geist dich erinnert und sagt, da ist was, geh hin und klär das, auch zwischenmenschlich. Hast du nicht alles bereinigt? Es gab Situationen, da habe ich 15 Jahre danach, wurde ich an Dinge erinnert, wo ich merkte, das war nicht in Ordnung damals. Und ich durfte Dinge klären, ich durfte um Vergebung bitten. Das ist Arbeit des Heiligen Geistes, ähnlich wie wir das in der Kindergeschichte eben hörten. Wenn der Heilige Geist dich überführt von Sünde und du erkennst, dass du Schuld hast von dem lebendigen Gott, weil dein Glaube nicht auf ihn gerichtet ist oder weil Sünde auch als gläubiger Mensch in deinem Leben Platz gefunden hat, dann ist Gottes Geist bei dir am Werk. Dann darfst du dankbar reagieren und Buße tun. Es heißt ja, dass der Heilige Geist auch von der Gerechtigkeit Gottes überführen wird. Und Jesus erklärt das hier so und sagt, die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass sie ich als Sohn Gottes rechtmäßiger Erbe bin, dass ich Jesus Christus, der Sohn Gottes bin. Das ist ja das, was die Juden immer wieder angezweifelt haben, sagen, wer bist du, wer machst du dir an zu sein? Und er sagt, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin aufgefahren, ich werde auffahren, in den Himmel aufgenommen werden und werde mich zur Rechten des Vaters setzen. Das gehört mir, das habe ich mir nicht geklaut, das habe ich mir nicht genommen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Davon überführt der Heilige Geist. Warum haben Menschen so ein Problem damit zu glauben und zu verstehen und anzunehmen, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten und in den Himmel gefahren ist? Die meisten Menschen haben kein Problem damit zu sagen, Jesus hat gelebt. Er war ein großartiger Mann, hat viel Wunder getan, viel Gutes gemacht. Warum haben Menschen damit kein Problem? Aber wenn es darum geht, zu glauben und zu bekennen, Jesus Christus, du lebst, du bist nicht tot, du bist auferstanden und du bist in den Himmel gefahren und du lebst und du wirst wiederkommen. Das ist unser Bekenntnis als gläubige Menschen. Aber das kannst du auch nicht mal ebenso sagen. Das kannst du nur, wenn der Heilige Geist das in deinem Leben bewirkt und dich davon überführt und du das auch so bestätigen und bezeugen kannst. Der Heilige Geist überführt uns vom Gericht und macht deutlich, der Teufel ist ein besiegter Feind Gottes. Der Fürst dieser Welt, sagt Jesus, ist bereits gerichtet. Jesus steht dieser Leidensweg noch bevor, als er das sagt. Aber er sagt, er ist ein gerichteter Feind Gottes. Ja, er hat noch Freiraum zu wirken. Und wir lesen auch in der Bibel, je näher das Ende kommt, umso mehr wird er wüten und Schaden versuchen anzurichten. Warum? Weil er weiß, dass er nicht viel Zeit hat. Aber sein Urteil ist besiegelt. Sein Gerichtsurteil ist gesprochen. Lieber Mensch, der du vielleicht nicht unter der Herrschaft von Jesus lebst, du bist automatisch, ohne vielleicht, dass du das wahrhaben möchtest, unter einer anderen Herrschaft. Du kannst nicht neutral leben. Aber es sei dir gesagt, jeder, der nicht unter der Herrschaft von Jesus in seinem Licht ist, ist unter der Herrschaft Satans. Und er ist ein besiegter Feind. Er hat keine Zukunft. Das Gericht über ihn ist gesprochen. Auch wenn du heute noch kämpfst, liebes Kind Gottes, es wird eine Zeit geben, und die ist uns verheißen, in der das alles aufhört und du Sieg in vollen Zügen genießen wirst bei dem Herrn. Es lohnt sich, auf der Seite des Siegers zu sein und zu bleiben, weil der Heilige Geist in deinem Leben als Kind Gottes die Arbeit angefangen hat und er wird dich immer wieder davon überführen und dir bestätigen und sagen, der Teufel, auch so viel Macht er noch beanspruchen möchte in deinem Leben, er hat keine Macht über dich, weil der Heilige Geist Gottes in deinem Leben die Regentschaft übernommen hat, weil er von dir Besitz ergriffen hat. Menschen bekommen die Gnade, dieses zu glauben. Davon überführt der Heilige Geist. Was sollten diese 12 Männer ausrichten? Was sollten die 120 Gläubigen, die da zusammen waren, ausrichten, ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Jesus sagte ja auch, wartet, bis der Geist Gottes auf euch kommt und dann geht hinaus, dann nehmt ihr den Auftrag in Angriff. Wir werden keine Welt evangelisieren, indem wir sagen, jetzt aber los, jetzt packen wir es an. Der Geist Gottes befähigt und bekräftigt und macht uns dazu, gibt uns dazu die nötige Kraft, das zu tun. Er ist es, der es tut. Daher, wenn der Heilige Geist, dieser Geist der Wahrheit in deinem Leben Dinge aufdeckt, dann ist Gott dir nahe gekommen. Dann hat Gott sich dir offenbart. Wenn du heute vielleicht in diesem Gottesdienst an Sünden erinnert wirst, die hier keiner erwähnt hat, dann ist Gottes Geist bei dir am Werk. Auch wenn er dich tröstet und dein Herz zur Ruhe bringt und ihm Frieden schenkt, obwohl die Umstände sich nicht geändert haben, das genau ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Jesus spricht über den Heiligen Geist und sagt, dass er zu seinen Nachfolgern, zu den Jüngern kommen wird. Und im gleichen Atemzug sagt er aber auch, ich komme zu euch. Ist uns das schon mal aufgefallen? Er sagt, ich werde gehen und der Vater wird den Heiligen Geist senden. Und ein paar Verse später, auch in dem Text, den ich gelesen habe, sagt er, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Die Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist ist so bedeutend wichtig in der Bibel. An anderer Stelle, ein paar Kapitel weiter, sagt er auch, der Heilige Geist, in Kapitel 16, Vers 7, sagt er, den will ich zu euch senden. Eben hat er gesagt, der Vater wird ihn senden, jetzt sagt er, ich werde ihn senden. Das ist kein Abschreibefehler oder hat Jesus sich nicht vertan oder ups, habe ich mich versprochen, sondern es stellt diese Einheit dar, die in Gott vorherrscht. Es gibt keine Rivalität, keine Rangkämpfe in der Gottheit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit dem Heiligen Geist kommt auch Jesus in das Leben der Kinder Gottes. Oftmals werden Jesus und dem Heiligen Geist für ein und dieselben Dinge beschrieben und man merkt, dass die an verschiedenen Stellen der Bibel einfach ausgetauscht werden, weil Gott als Einheit wirkt. Wir können nicht Jesus Christus haben und den Heiligen Geist nicht, liebe Kinder Gottes. Niemand kann Jesus als den Herrn nennen sogar, sagt uns die Schrift, ohne den Heiligen Geist. Ich glaube, dass wir würden erschrecken, wenn der Heilige Geist nicht in unserem Leben wäre als Kinder Gottes, auch wenn wir uns manchmal arm und elend fühlen. Aber nicht mal Jesus als den Herrn nennen können wir ohne den Heiligen Geist. Jesus sagt auch, dass der Heilige Geist ihn verherrlichen wird. Johannes 16, Vers 14. Er sagt, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Jesus Christus ist derjenige, zu dem alles hin geschaffen ist. Deswegen ist Pfingsten und Abendmahl auch kein Widerspruch. Es hat alles ein Ziel und das ist die Ehre und die Anbetung von Jesus Christus. Auch der Heilige Geist rückt Jesus Christus und sein Erlösungswerk in den Vordergrund. Das merken wir allein bei der Pfingstpredigt von Petrus. Er erklärt kurz, was hier passiert und dann sagt er, Jesus Christus, den Nazarener, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auserwählt hat und so weiter. Und er erhebt Jesus Christus. Wir können das mit einem Beispiel vergleichen. Ich fand dieses Bild, das jemand benutzt hat, sehr eindrücklich. Wenn wir mal eine Kathedrale besuchen, bei Abendschein oder bei Dunkelheit, dann sind oft so Scheinwerfer unten angebracht, die beleuchten dieses Gebäude. Und wir stehen davor und bestaunen das, wie schön das so beschienen wird und wie es da so dasteht. Kaum jemand geht hin und schaut sich den Scheinwerfer an. Der Scheinwerfer hat diese Aufgabe, dieses Gebäude zu beleuchten und schön und sichtbar darzustellen. Und mir scheint, ähnlich wird auch der Heilige Geist dargestellt. Nicht, dass wir ihn nicht beachten sollen, auf gar keinen Fall. Wir sollen auf ihn hören. Aber er rückt immer Christus in den Vordergrund. Genau das passiert ja an Pfingsten, wie ich bereits sagte. Je mehr Platz, je mehr Freiheit in uns, Gottes Ebenbildlichkeit zu schaffen, der Heilige Geist hat, umso mehr werden wir Jesus lieben. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sind Menschen, die über Jesus sprechen, denen Jesus und sein Erlösungswerk immer kostbarer wird. Wie gesagt, die Bibel spielt das nie gegeneinander aus, dass wir nicht über den Heiligen Geist reden sollen. Wir sollen über ihn reden, weil Jesus das macht, weil die Bibel das macht. Und natürlich gibt es die Situation, dass wir Gefahr laufen, den Heiligen Geist zu dämpfen. Weil ich sagte, man kann nicht Christus haben und den Heiligen Geist nicht. Die Bibel warnt uns davor und sagt, schränkt ihn nicht ein, dämpft ihn nicht, grenzt ihn nicht ein, gebt ihm reichlich Platz in eurem Herzen, in eurem Leben. Der Hebräerbrief, den wir ja durchnehmen, in Bibelarbeiten, der geht sogar so weit und warnt uns und sagt, dass wir unser Herz nicht verstocken, wenn der Heilige Geist redet. Wir haben das Gebot, voll Geistes zu werden. Wir gehören als Kinder Gottes dem Heiligen Geist, aber er ist kein grausamer Herrscher. Und mich hat das zutiefst neu bewegt, dieser Gedanke. Und der passt, ich muss ganz ehrlich sagen, der passt in meinen Kopf nicht so ganz rein, dass sich der allmächtige Gott, dem alles unterworfen ist, dass er sich einengen lässt von uns seinen Geschöpfen. Er hat Wohnung genommen in dir, liebes Kind Gottes. Und sagt, du bist mein Tempel. Aber er lässt es zu, dass du ihn betrübst mit deinen Sünden. Dass ich ihn betrübe mit meinen Sünden. Das ist mir neu als unfassbar vor Augen geführt worden. Der allmächtige Gott lässt das zu. Er sagt an anderer Stelle, ihr habt mir Mühe gemacht mit euren Sünden. Den Heiligen Geist betrüben. Das ist ein unvorstellbarer Gedanke, dass Gott leidet, dass Gott traurig ist. Natürlich macht Sünde Gott auch zornig. Aber wir als erlöste Kinder Gottes haben die Aufforderung und auch die Warnung, Gottes Geist nicht einzugrenzen in deinem Leben. Wenn Gottes Geist dich führt zu mehr Hingabe und zu einem heiligeren Leben, dann wehr dich nicht dagegen. Dann gib ihm reichlich Platz. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist ein Geist des Lebens. Jesus sagt in diesem Text, den wir gelesen haben, auf seine Person bezogen, in Vers 19, er sagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Der Geist Gottes ist ein Geist des Lebens. Wo der Geist herrscht, da ist Freiheit und da ist Leben, da ist Hoffnung. Jesus ruft die Menschen, ihm zu glauben und zu leben. Und ich möchte diesen Vers lesen, der ist wichtig. Johannes 7, Vers 37, da sagt er, da heißt es über Jesus, dass er am letzten Tag des Festes aufstand und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, erklärt hier Johannes. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus lädt zu sich ein, zum Leben. Und Johannes erklärt uns und sagt, er spricht hier vom Heiligen Geist und sagt, komm zu mir, ihr bekommt dieses Leben des Geistes. Der Heilige Geist offenbart und verherrlicht Jesus Christus. Er führt uns in das Wort Gottes hinein. Er erinnert uns an sein Erlösungswerk und das machen wir auch heute ganz praktisch durch das Abendmahl. Als Jesus seinen Jüngern sagt, dass er sich denjenigen offenbaren wird, die ihn lieben, auch in unserem Text, der hier weitergeht, dann fragt Judas, nicht der Ischariot, in Vers 22 und sagt, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Ich weiß nicht genau, was der Hintergrund dieser Frage war von Judas, warum die Jünger das wissen wollten. Aber es kann sein, dass sie Größeres und Auffälligeres erwartet haben, als dieses Einfache, Persönliche und Schlichte, dass er sagt, wer mich liebt, zu dem werde ich kommen und dem werde ich mich offenbaren. Ich dachte, wir kommen uns manchmal als Jünger Jesu auch etwas elend und arm vor in dieser Welt, nicht wahr? Wir sind in dieser Welt nicht viele. Wir sind eine Minderheit. Und manchmal ist unser Zeugnis auch schwach. Wir lesen, das ist auch Worte aus der Schrift, wo es heißt, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Kommen wir uns nicht manchmal sehr schwach vor? Und vielleicht kommt auch in uns der Wunsch auf, dass Gott übernatürlich eingreift, dass er mal bestätigt, dass wir Recht haben mit dem, was wir sagen über Gott, dass er alle Zweifel beseitigt bei den Menschen um uns herum, dass er sich der Welt mächtig und majestätisch beweist, vielleicht ähnlich wie zu Pfingsten. Uns gibt genug Wünsche bei uns Menschen, dass das sich nochmal wiederholt, dass das nochmal so passiert oder so ähnlich. Und ich habe mich auch gefragt, warum hat Jesus, nachdem er so siegreich auferstanden ist, warum ist er nicht zu Pilatus gegangen? Warum ist er nicht zu Herodes gegangen? Warum nicht zu den Pharisäern? Und die so gespottet haben und gesagt haben, wenn du der Sohn Gottes bist, er war doch jetzt da, siegreich auferstanden. Warum macht er das nicht? Er offenbart sich den Seinen. Man hat den Eindruck im Geheimen. Das sind nicht Massen. Das sind nicht die Feinde des Kreuzes Christi, denen er sich offenbart. Und auch hier in unserem Text merke ich, Jesus beantwortet diese Frage des Judas gar nicht so richtig. Er sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn jemand mich liebt, sagt Jesus, zu dem werden wir kommen. Wir haben gelesen, dass der Geist Gottes gesandt wird, um bei euch, sagt Jesus, und in euch zu sein. Und jetzt sagt er noch, und wer mich liebt, zu dem werden mein Vater und ich kommen. Also hier ist die Ganzheit der Gottheit, hier ist Gott selbst als dreieiniger Gott angesprochen. Und er sagt, wir werden bei ihm Wohnung machen. Wir werden wohnen bei ihm. Es sind nicht Massen, es ist nicht mit einem Schlag sicher, dass wird auch noch kommen. Jedes Knie wird sich vor Jesus beugen und wird anerkennen und bekennen müssen, dass er der Herr ist. Aber hier und jetzt, der Heilige Geist wirkt sehr persönlich. Es ist nicht weit weg. Er ist sehr einfühlsam. Wer Jesus liebt, der wird beschenkt mit der Gegenwart des dreieinigen Gottes. Und das heißt, wer nicht liebt, der wird auch Gottes Wort nicht befolgen. Das steht und fällt mit der Liebe. Der Heilige Geist lehrt und erinnert dich an Gottes Wort. Hör darauf, befolge Jesu Worte und liebe ihn, weil Gott in dir wohnt, weil er in dir wohnen möchte. Und ich denke schon, dass es einen sehr deutlichen Zusammenhang gibt davon, wie viel Platz wir dem Heiligen Geist und Gott geben in unserem Leben. Dementsprechend werden wir auch wahrnehmen, wie viel Platz Jesus in unserem Herzen hat. Natürlich sind hier noch viele praktische Fragen. Aber auch da wird der Heilige Geist uns führen und zeigen, wie kann ein geisterfülltes Leben aussehen? Wie sieht ein Wandeln im Geist, ein siegreiches Leben aus? Vielleicht sind wir müde von Sünde und meinen, wir werden nie davon frei. Wie können wir Frucht bringen, die der Heilige Geist Gottes wirkt? Und Jesus sagt das so unspektakulär. Und zwischen diesen Kapiteln, wo es um den Heiligen Geist geht, sagt er, bleibt in mir. Wenn das Wort Gottes dich trifft und der Geist Gottes dich zur Buße leitet und du zur wachsenden Hingabe Freudigkeit hast und gerufen wirst, dann hab nicht Angst. Jesus ruft dich und sagt, bleib bei mir, bleib an mir. Und Gottes Geist soll und wird in deinem Leben viel Platz haben. An die, die sich gestern haben taufen lassen, wir haben das 23 Mal gehört und gesagt, auf Gott den Vater und Gott den Sohn und den Heiligen Geist taufen wir dich. Ich wünsche, dass Gottes Geist viel Raum in uns, den Kindern Gottes, gewinnt. Wir wissen, wo er noch keinen Platz hat. Lass uns das aufräumen, liebe Geschwister. Lass uns Dinge ausräumen, die Gott keine Ehre machen. Wenn Gott in deinem Leben Besitz ergriffen hat und du der heilige Tempel Gottes geworden bist, dann lass nicht zu, dass der Allmächtige diesen Platz mit Dreck und mit Sünde teilen muss. Das verträgt sich nicht. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Ich wünsche und bete, dass Gott uns die Augen öffnet für die Sünde, dass er uns davon überführt, dass er uns für die Gerechtigkeit Gottes die Augen öffnet, dass Jesus der Herr ist über alles und auch vor Augen führt, dass der Satan, der Feind und Fürst dieser Welt, der Feind Gottes, der Fürst dieser Welt bereits gerichtet ist und dass er keinen Anspruch hat, über unserem Leben zu herrschen. Gott segne uns dabei. Amen. Ich möchte uns noch Gelegenheit geben zum Gebet und bitte, dass wir dazu aufstehen.